Gut, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann unter euch. Ich wollte was sagen über das Buch Jona, erstmal einen allgemeinen Überblick geben und dann speziell nochmal über das Kapitel 4, was wir heute schon gelesen haben. Kann man vorlesen, Jona 1, Vers 1. Gut, wenn ihr mitlest, kann ja gar nicht sagen, heute was Falsches. Oder kann auch sein, wenn man was liest und dann hört, dass man sagt, ah, deswegen sagt er das so, weil das hier so steht. Jetzt geht mir der Vers neu auf, das würde mich persönlich sehr freuen. Will mal jemand lesen, Jona 1, Vers 1? Ja, komm, lies, einfach lesen.
Genau. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais.
Genau, sehr, sehr gut. Warum heißt das Buch Jona eigentlich das Buch Jona und nicht das Buch Ninive? Welches Problem gab es denn im Buch Jona?
Er lief weg.
Ja, also es gab eigentlich nur ein Problem in diesem ganzen Buch. Es gibt nur ein Problem und das ist Jona selber. Das werden wir noch sehen. Also Ninive zu bekehren war für Gott ein Klacks, war überhaupt gar kein Problem. Aber den Jona zu bekehren, war Riesenarbeit. Jetzt hat mal jemand gesagt, Heiden zu bekehren ist Christenarbeit. Davon haben wir gehört. Aber einen Christen zu bekehren, ist eine Heidenarbeit. Und das sehen wir hier im Buch Jona. Wirklich. Wann hören wir eigentlich das erste Mal vom Buch von Jona? Das erste Mal kommt Jona vor im 2. Könige 14, Vers 25. 2. Könige 14, Vers 25. Wenn es jemand hat, kann das vorlesen. Wenn ich es habe, werde ich es einfach mal lesen.
Er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingang Hamats bis an das Meer des Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten von Gad Hefer war.
Genau. Genau, hier erfahren wir nämlich, woher Jona kam. Jona kam nämlich aus Gad Hefer. Und Gad Hefer, wenn man sich Israel, wir haben jetzt hier keine Karte, aber Israel, da ist ja dann praktisch der Norden, der Nordbereich, da war auch der See Galiläa gewesen, wo der See Genezareth in Galiläa, wo auch der Herr Jesus gewohnt hat in Nazareth und auch viel gewirkt hat. Und im Süden war dann Juda und Jerusalem und so weiter. Und im Süden, in Jerusalem, da dachten die Pharisäer mal, hier ist die wahre geistliche Elite und wir sind hier die, die die Schrift gut kennen, die da oben in Galiläa, naja, die können den Glauben nicht absprechen, aber so richtig kommt da nichts Gutes. Deswegen heißt es, kann aus Nazareth was Gutes kommen. Und einer sagt sogar, ey, ach ja, der Nikodemus, der nimmt ja den Herrn Jesus in Schutz. Und dann sagen die anderen, ey, sag mal, aus Galiläa kommt kein Prophet. Guck mal nach in den Schriften, aus Galiläa kommt kein Prophet. Stimmt nämlich nicht. Wenn sie nämlich richtig geguckt hätten, hier steht, der Jona, der kam aus Gad Hefer, der kam aus Galiläa. Manchmal sind wir so beschäftigt mit unseren Neigungen und Abneigungen und wir lesen die Schrift und wir kriegen es gar nicht mit. Und denken, wir wissen alles und wir wissen gar nichts. Mal ein kurzer Abriss über die Geschichte Israels. Also das Reich war ja dann geteilt, hatte ich ja schon erklärt, Nordreich und Südreich. So nachdem also praktisch das Kind von Salomo unter Jerobeam zu seiner Zeit wurde dann das Reich geteilt. Im Nordreich waren die Könige immer gottlos, also durchweg. Und dort hat der Herr aber, weil die so gottlos waren, Gott hat nicht geschwiegen, hat Gott gesagt, okay, wenn sie mich nicht wollen, dann schicke ich jetzt Propheten hin. Und dann kam der Elia und der Elisa, die waren alle dort in dem Nordreich. Und nach Elia und Elisa, ziemlich danach, kam schon Jona. Man sagt, der Prophet Jona war so der Nachfolger von Elisa gewesen und Vorgänger von Hosea und Amos, dass man mal ein bisschen da Überblick hat über diese biblischen Geschichten. Jona heißt übersetzt Taube und in diesem Buch Jona geht es also nicht um die Botschaft, die Jona predigt, wie in den anderen Büchern, wie bei Jeremia oder so. Es geht um den Propheten selber. Und der Jona spricht dort in der dritten Person, aber es ist anzunehmen, dass er das Buch selber geschrieben hat. Und er schrieb selber von seinem eigenen Versagen. Und diese ganze Sache mit Ninive war wahrscheinlich gegen Ende seines Lebens. Ungefähr 765 vor Christus. Und es gibt sogar eine Überlieferung, die besagt, dass Jona der Sohn war von der Witwe von Zarpat, den Elisa auferweckt. Also Elisa hat ja einen Sohn aufgeweckt da von dieser Witwe. Und das war wohl der Jona gewesen. Aber das ist nur jüdische Überlieferung. Ob so war, werden wir in der Ewigkeit mal erfahren. Aber es ist schon mal spannend. Jona weissagt in einer Zeit, wo Israel halt eigentlich gottlos war. Und er hat geweissagt, dass, das hatten wir ja gelesen, dass Israel, die waren also durch ihre Gottlosigkeit, haben sie immer verloren, sind immer mehr geschrumpft. Und jetzt kommt der Prophet Jona und sagt, so spricht der Herr, die Grenzen werden wieder erweitert. Und so war es auch gekommen. Also die Grenzen wurden erweitert und natürlich, da steht ein Prophet auf, der sagt, Gott wird uns wieder die Grenzen erweitern und wird uns wieder herstellen. Und dann passiert das, dann war er natürlich der gefeierte Held der Nation. Mensch, Jona, super, Gott ist wieder mit uns, wir kommen wieder zur Größe. Alle haben sich riesig gefreut. So, das Thema von Buch Jona ist, Gottes Gnade ist größer. Das werden wir heute auch noch sehen. Man kann das untergliedern so. Kapitel 1 und 2 ist so der erste Auftrag und Kapitel 3 und 4 kommt der zweite Auftrag. Kapitel 1 behandelt hauptsächlich Jonas Flucht. Kapitel 2, Jonas Gebet. Kapitel 3, Jonas Predigt. Und Kapitel 4, haben wir gelesen, Jonas Zorn. Also das Buch beginnt mit der Flucht und endet mit Zorn. Aus der Sicht Gottes beginnt das Buch mit einem Auftrag und endet mit Erziehung. Also es ist total spannend. Ninive war eine Riesenstadt. Ja, also der Nimrod, von ihm steht schon im ersten Buch Mose, der hat Babylon erbaut und der hat auch Ninive mit erbaut im Land Assur. Die Stadt lag strategisch ziemlich günstig am Fluss Tigris und hat gewaltige Ausmaße. Die Stadtmauer hatte eine Höhe von 30 Meter Höhe und wurde von 1500 Türmen geschützt. Also galt als unannehmbar. Ja, und dann sagt der Prophet, auch die Stadt wird untergehen. Und heute sieht man kein Ninive auf keiner Landkarte, null nicht. Normalerweise, wenn Städte untergehen, die werden immer wieder aufgebaut. Aber Ninive, nein, Gott hat gesagt, wird nicht mehr aufgebaut werden und wird auch nicht mehr aufgebaut. Was Gott sagt, das ist, wird immer geschehen. Es gab auch Wissenschaftler, jetzt George McDowell, Bibel im Test, hat das alles ausgerechnet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso passiert. Es ist eigentlich unmöglich, aber es ist alles genauso eingetroffen. Genau, also später kommt nach Jona kommt irgendwann der Prophet Nahum und der weissagt dann von dem Untergang der Stadt. Und der Nahum sagt, Mensch, unendlich war der Vorrat, der Reichtum, allerlei kostbare Geräte, also sie müssen reich gewesen sein, du hast deine Zahl, Kaufleute zahlreicher als Sterne am Himmel, also Handel muss floriert haben, da waren Handelsstraßen von Norden nach Süden, Osten nach Westen, Fluss Tigris. Allerdings auch große Sittenlosigkeit, Unmoral, Götzendienst, Okkultismus und so weiter. Und die Stadt war 3 Tagesreisen groß. Also eine Tagesreise ungefähr 30 Kilometer, also 90 Kilometer Ausdehnung. Also Wahnsinn. Die politische Situation. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Und Assyrien war damals die Weltmacht gewesen. Die haben die damalige Welt erobert. Und das Problem war, dass sie sehr, sehr grausam waren. Also sie haben vor Städten, bevor sie die erobert wollten, hatten sie Totenköpfe aufgestellt. Und wenn man sich nicht ergeben hat, freiwillig von vornherein, die haben schwangere Frauen aufgeschlitzt. Ich will jetzt nicht mehr sagen, um der Kinder willen, aber das ist ein Horrorfilm, das gar nicht ging. Gegen das, was die gemacht haben. Die waren wirklich richtig krass grausam und richtig böse. Und die standen vor den Toren von Israel. Und Israel wurde auch später von denen gefangen weggeführt. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du vor deinem Haus steht jemand, der, und du weißt, wenn der reinkommt, macht er grausame Sachen mit meiner Familie. Was würdest du dir wünschen? Du würdest beten, dass doch jetzt mal ein nuklearer Sprengkopf auf die fallen könnte, dass die mal alle weg sind. Das ist völlig klar. Das haben die auch in Israel gedacht. Mensch, wäre doch schön, wenn Gott da mal reinschlägt und die mal alle weg vom Fenster sind, dass wir vor denen keine Angst mehr haben müssen. Und in dieser Situation kriegt Jona den Auftrag und sagt, und Gott sagt, geh mal hin und predige. Na, predige mal den von Ninive. Und Jona sagt, nee, mache ich nicht. Da muss man sich also vorstellen, hier ist also Israel und der soll, Ninive liegt im Osten. Der musste im Osten, er hätte 1000 Kilometer nach Osten fahren müssen. Und der nimmt ein Schiff, das fährt 3600 Kilometer in den Westen, nämlich nach Spanien. Schnell weg. Jona rennt weg. Was macht der Herr im Vers 4? Der Herr warf einen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm. Gott schleudert mal eben Wind. Gott ist Herr über die Naturgewalten. Und jetzt ist Jona auf diesem Schiff. Wie viele Gläubige gab es auf diesem Schiff? Ein. Ja, es gab einen Gläubigen, der Rest waren Gottlose.
Dieser eine Gläubige auf dem Schiff, also wir müssen das jetzt sehen, was tut der eine Gläubige? Kennt jemand die Geschichte, was dieser eine Gläubige tut auf dem Schiff?
Schläft.
Genau, der eine Gläubige schläft. Und die ganzen Gottlosen, was machen die? Die sind aufgeregt und was machen die in ihrer Aufregung?
Beten.
Beten, genau. Der Gläubige schläft, die Gottlosen beten. Das ist das Buch Jona. Wirklich. Alle riefen zu Gott. Na, es kommt ein Riesensturm, also Gott schleudert einen Sturm. Die fangen schon an, das Schiffsgerät über Bord zu werfen, die Ladung über Bord zu werfen, um ihr Leben zu retten. Die haben alle Angst um ihr Leben. Das Schiff ist geschwankt. Es war 11:45, eine Minute vor Untergang. Und der Jona schläft. Um uns herum geht eine Welt verloren, nehmen wir die Not noch wahr. Ja, 25% aller Anfragen bei Google ist Pornografie und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr schrecklich, was um uns herum läuft. Kriegen wir das noch mit? Also meine Frau war gestern in Berlin shoppen. Die hat mir eine halbe Stunde erzählt von dem, was sie wahrgenommen hat, wie die Leute sind, was da alles los war. Also und war entsetzt und man kann wirklich nur schreien und beten, wenn man das alles mitkriegt. Der Jona hatte dafür überhaupt gar keinen Blick. Ähnliches Beispiel finden wir im Buch der Könige. Da war so eine Frau, die hat dem Elisa, ihr Mann gesagt, wollen wir nicht mal dem Elisa und sein Knecht, dass der mal bei uns ein Zimmer hat und so. Und ja, dann haben sie für den Zimmer zurecht gemacht. Und irgendwann mal hat Elisa gesagt, oh Gott, Gott wird euch doch irgendwie, ich werde jetzt beten, dass Gott einen Sohn schenkt. Ich sage es mal mit meinen Worten. Da haben die auch noch einen Sohn bekommen, haben sich riesig gefreut. Der Sohn wird groß und irgendwann sagt er, mein Kopf zu seinem Papa. Und was macht der Papa? Geh mal zu Mutti, ich muss arbeiten. Also wirklich ein vorbildlicher Arbeiter, aber er hat gar nicht mitgekriegt, was um ihn herum los ist. Wirklich ist mit den Gedanken hier und da und kriegt nichts mit. Ja, das ist auch für mich natürlich eine Frage, eine Herausforderung am Abendbrotstisch, Familienabendbrotstisch, es ist Chaos. Kriege ich es mit? Womit bin ich beschäftigt? Greife ich ein? Bin ich im Gebet? Herr, was kann ich jetzt sagen? Was kann ich tun? Was ist richtig? Oder bin ich einfach blind und lasse alles laufen und kriege gar nichts mit? Herr, öffne mir doch die Augen, dass ich mitkriege, was hier los ist. Wir müssen uns um unseren kleinen Kram kümmern, aber kriegen wir es mit? Oder sind wir die Deppen? Ach, geh mal zur Mutti, die soll sich mal kümmern. Ich muss jetzt hier mal entspannen. Also dann im Vers 5, es werden die Schiffsgeräte ins Meer geworfen. Die Seeleute nehmen den Gläubigen mit und müssen wegen ihm die Schiffsgeräte übers Meer laufen, ins Meer werfen und wollen ihn am Ende dennoch retten. Irgendwann im Vers 6 sagen sie, wecken sie ihn auf und sagen, ey, warum schläfst denn du? Warum schläfst du? Wir beten alle. Ja, also bei uns war auch mal Stress auf Arbeit. War eine ziemlich schwierige Situation, hat mein Chef gesagt, Carsten, bete jetzt. Ich war vielleicht gar nicht darauf gekommen. Mein Chef hat gesagt, Carsten, bete. Also, schon spannend. Vers 10. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht. Also, ja, die fragen dann, wer bist du? Na, ich bin der Hebräer, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und der Erde. Da haben sie sich noch mehr gefürchtet. Und da heißt es im Vers 10, da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm, was hast du getan? Was hast du getan? Ja, das ist auch eine Frage Gottes an dich und an mich. Was hast du getan? Die Ladung des Schiffs gerät ins Meer, Schiff droht zu zerbrechen, alles droht im Tod zu ertrinken. Ziel und Zweck der Reise ist unerreichbar. Großes Bild von Verwüstung und Schaden. Wer war jetzt eigentlich schuld an der ganzen Geschichte? Dass das Schiff kurz vorm Untergehen ist. Dass die Seeleute alle am Ertrinken sind. Nur einer, Jona, war schuld. Das Problem war Jona. Jona, der Mann Gottes, der große Prophet in Israel, der sogar zum Bild vom Herrn Jesus wurde, der war schuld an dem ganzen Chaos. Und wenn jetzt so jemand bei uns in der Gemeinde wäre und wir haben alle Stress wegen dem, was würden wir da machen wollen, würden? Na, wir würden natürlich versuchen, ihn loszuwerden, damit wir den ganzen Stress nicht haben. Das ist natürlich völlig klar. Was machen die Schiffsleute? Die wollen das gerade nicht, die wollen den Jona noch retten. Vers 13, also total spannend. Die Männer ruderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. Also Jona sagt, schmeiß mich über Bord und nimm es Ruhe. Nee, machen wir nicht, kommt nicht in Frage. Jona, wir wollen dich retten, auch wenn es uns alles kostet. Die rudern jetzt mit aller Kraft, um den, der ihnen das Ganze eingebrockt hat, zu retten. Ja, Gott will den Jona richten und die sagen, nee, wir versuchen den trotzdem zu retten und rudern mal. Und manchmal rudern wir und rudern, um irgendwas zu retten, was Gott gar nicht will, dass es gerettet wird. Ja, wir tun alles, damit jemand nicht zerbricht und nicht auf die Nase fällt, obwohl es gerade gut ist, wenn er mal auf die Nase fällt, dass er endlich mal merkt, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Wir wollen manchmal verhindern, dass Leute zerbrechen, dass Leute sich mal Gedanken machen mit unserer Gutmütigkeit, was gar nicht Gottes Absicht ist. Und da ist gut, wenn wir manchmal aufhören zu rudern und sagen, Herr, jetzt mach du mal. Und wenn er hinfällt, dann bin ich natürlich da und helfe ihm wieder auf und werde ihn wieder trösten. Man kann ja, ein Junge sieht, dass ein Adler in sein Ei und der will raus und macht und drückt und der Arme tut mir leid, er quält sich so, ich tue mal das Ei aufhacken. Weil der Adler wird nicht fliegen können. Er braucht das, dass er sich hier mal anstrengt und mal, damit er Flügel bekommt. Manchmal rudern wir und machen und machen und machen, wäre besser, wir hätten nichts gemacht und Gott einfach machen lassen. Also was wir auf diesem ganzen Schiff sehen, ist ein mürrischer, kalter, abstoßender Gläubige, also den Jona, wirklich furchtbarer Typ. Und wir sehen liebenswürdige, zartgesinnte, herzgewinnende Gottlose, die sich opfern, um ihr Schiff zu retten. Das ist Kapitel 1, wenn wir das alles lesen. Wir sehen drei Parteien, einen allmächtigen Gott, einen flüchtenden Prophet und eine Gruppe von Weltleuten, die ihn retten wollen. Und in Jona sehe ich mich natürlich selber. Und das ist die stechende Frage, was hast du getan? Vielleicht eine Frage, mit der der Herr heute zu uns reden will. Also Blaise Pascal hat mal gesagt, Wahrheit wird daran erkannt, dass sie tötet. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was habe ich als Gläubiger alles schon kaputt gemacht? Ja, und hier hat der Herr viel Mühe mit uns. Ja, also ein Freund zum Beispiel hat mir erklärt, ich musste immer beten, damit mein Papa in der Gemeinde sagen konnte, meine Kinder beten alle so schön. Da musste ich immer beten. Ja, und der Papa hat gesagt, schau mal, wir haben alles richtig gemacht. Ja, wir hatten auch schon Bibelstunden gehabt, da ging es dann um Sünde und das war dann alles die böse Welt. Das sind natürlich nicht wir. Wir sind natürlich die perfekten Gläubigen. Das ist alles die böse Welt. Das passiert uns doch gar nicht. Falsch, das ist alles in uns drin. Falsch. Ja, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die böse Welt. Und da muss uns Gott manchmal Stürme schicken, dass wir mal aufwachen, dass wir mal zerbrechen, dass wir klein werden. Wir halten uns oft für so groß und für so toll und für so erhaben. Das sind wir alle, das sind wir gar nicht. Ja, ein Gläubiger hat dieses Gebet gehabt, ach, was bin ich, mein Erlöser, täglich böser. Jeden Tag zeigt mir Gott, wer ich wirklich bin und ich denke manchmal, ich bin erschrocken über mich. Ja, wir hatten jetzt eine Situation noch in der Gemeinde gehabt, da ist eine Schwester, die ist wirklich ein absolutes Vorbild für mich im Glauben, gereifte Schwester, alles gut. Dann gab es eine Begebenheit, naja, Christina hat mich dann gefragt, na Carsten, was war denn hier los? Habe ich ihr die Nachricht gezeigt, Christina liest es, fällt, ihr kommen die Tränen, sie fängt an zu weinen, sagt, Carsten, wir gehen jetzt auf die Knie und beten. Wir haben gebetet, ich habe mich dann entschuldigt, wo ich da vielleicht ein bisschen zu krass war. Und dann sagt die Schwester, Carsten, ich habe, was ich hier gemacht habe. Ich bin nun schon so lange im Glauben, dass noch so viel Stolz und Arroganz in mir ist. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Es tut mir echt leid, ich schäme mich so für das, was passiert ist. Ich sage, du, wenn wir uns schämen und wenn wir am Ende sind, wenn wir erkennen, wer wir sind, dann erkennen wir auch, wer Christus ist. Und jetzt erkennst du wieder neu, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Glaubenserfahrung, die dich rettet. Das ist alles nicht das, es ist Christus, der dich hält und der dich rettet. Wenn du keine Kraft mehr in dir siehst und siehst, in mir ist keine Hoffnung, dann kannst du Jesus ergreifen, dem ist alle Hoffnung, dem ist Hoffnung für Hoffnungslose. Er ist der Erlöser, er ist der Herr, er ist der Retter. Hänge dich an ihn. Vertraue nicht auf dich selbst, niemals auf das, was du alles schon im Glauben vermeintlich erreicht haben solltest. Es gibt nur eine Hoffnung, das ist er. Und manchmal ist es gut, wenn wir aufhören zu rudern, dass Gott endlich machen kann. Wenn in dir keine Kraft mehr ist, wirst du erkennen, aber er hat die Kraft. Das ist das, was der Apostel Paulus sagt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was ist ein Pharisäer? Das Ich im Gottesdienst, das ist unser Stolz. Jona hielt sich für so gläubig und die Leute von Ninive, die sind so böse. Tatsächlich gibt es im Buch Jona nur einen Bösen und das ist der Jona selber. Ja, das hat mal ein Bruder gesagt, manchmal sagen wir zu unseren Kindern, benimm dich in einer Art, wo der Herr dann zu den Eltern sagen würde, benimm dich mal selber erstmal, bevor du deine Kinder da anmeckerst. Und das ist wirklich so. Manchmal sind Dinge in unseren Augen normal und wo der Herr fragt, was hast du hier eigentlich gemacht? Und es gibt ein Lied, da heißt es, Jesus gib gesunde Augen, die was taugen. Rühre meine Augen an, denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Und wir haben alle blinde Flecken. Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die böse sind, die wir nicht erkennen können. Wir können es nicht erkennen. Ja, also die Bibel sagt ganz klar, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, siehst du deinen Balken nicht? Es gibt einen Balken, wo ich nicht in der Lage bin, ihn zu sehen. Und da brauche ich den Bruder, der mich darauf hinweist. Und Gottes Gnade, das, was mich dafür die Augen öffnet. Es ist so. Und das ist ein wichtiges Gebet und ein sehr schweres Gebet ist, wenn du betest, Herr, zeig mir, wer ich bin in deinem Licht. Hilf mir, dass ich mich selbst erkennen kann in deinem Licht und mit einmal werden Dinge offenbar, wo ich mich anfange zu erschrecken. Aber dann öffnet mir der Herr auch die Augen für das, was er ist. Für das, was er an mir tun will. Wie er mit so einem schwierigen Klotz wie mir fertig wird. Wie er mir Gnade gibt und dass ich mir auf mich gar nichts einbilden kann, sondern dass ich ihm völlig vertrauen kann. Ja, vielleicht denkt jemand, Mensch, die Predigt ist schon ein bisschen negativ, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, ich komme von der Arbeit nach Hause. So, was ist mein Gebet? Herr, hilf mir, meiner Frau Liebe zu begegnen. Oder jetzt war ich den ganzen Tag auf Arbeit und jetzt will ich mal gucken, was meine Frau alles so geschafft hat zu Hause. Und natürlich habe ich meine Erwartungen, wenn die nicht erfüllt sind, dann aber. Oder, Herr, hilf mir, in Liebe zu begegnen, in Frieden und danke, dass da eine Frau ist, die sich für uns um alles sorgt. Und das ist auch Gemeindeleben. Ja? Jemand hat mal gesagt, Gemeinde ist wie die Arche Noah, alles brummt und alles stinkt. Sünder treffen aufeinander. Also Gemeinde ist himmlische Herrlichkeit, trifft auf sündiges Fleisch. Das ist Gemeinde. Es ist immer explosiv, es ist immer schwierig. Ja, deswegen heißt es, ertraget einander, sagt Paulus. Ertraget einander. Einander tragen in Liebe. Wie geht es euch als Gemeinde? Wir ertragen uns. So schlimm? Ja, ist bei euch anders? Nee, eigentlich nicht. Okay, gut, dann sind wir uns ja einig. Herr, hilf mir, dem Bruder deiner Liebe zu begegnen. Missionsdirektor hat mal gesagt, die Hälfte meiner Zeit verbringe ich damit, beleidigte Brüder zu beruhigen. Ja, und Buch Jona, ein Problem, Jona, dein und mein Stolz. Also habe ich mal was. Mein Name ist Stolz. Ich bin ein Betrüger. Ich betrüge dich um dein Gott vorgegebenes Schicksal, weil du deine eigene Weise verlangst. Ich betrüge dich auch um deine Zufriedenheit, weil du immer Besseres verdienst. Ich betrüge dich um Erkenntnis. Ich sage dir, dass du schon alles weißt. Ich betrüge dich um Heilung, weil du viel zu voll von mir bist, um zu vergeben. Ich betrüge dich um Heiligkeit, weil ich dir sage, weil ich dich dahin bringe, dass du dich weigerst, deine Fehler einzugestehen. Ich betrüge dich um dein Gesicht, weil du dich eher im Spiegel betrachtest, als aus dem Fenster zu gucken. Und ich werde dich um echte Freundschaften betrügen, weil ich dafür sorge, dass niemand dein echtes Ich je sehen wird. Ich betrüge dich um Liebe, denn echte Liebe verlangt Opfer. Und da sorge ich dafür, dass du die nicht bringen wirst. Ich betrüge dich auch um die Größe im Himmel, weil du dich weigerst, auf Erden die anderen die Füße zu waschen. Und ich betrüge dich um den Ruhm bei Gott, weil ich dich davon überzeugen werde, dich selber zu suchen. Mein Name ist Stolz, ich bin ein Betrüger. Du magst mich, weil du denkst, ich würde immer zu dir schauen. Falsch. Ich schaue darauf, einen Dummkopf aus dir zu machen. Gott hat viel für dich bereitet, ich kann das nicht leugnen. Mach dir keine Sorgen. Solange du an mir haften bleibst, wirst du es nie erfahren. Buch Jona. Sehen wir auch, der Herr ist Herr über die Naturgewalt. Also hier sehen wir, Gott schleudert einen Sturm, danach bestellt Gott einen Fisch, danach lässt Gott eine Staude wachsen, danach bestellt Gott einen Wurm. Also Gott hat viel Arbeit wegen diesem Jona. Okay, der Jona wird dann von dem Fisch verschluckt, ist 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, hat viel Zeit, um nachzudenken. Im Kapitel 2, Vers 5 heißt es, dann fängt der Jona an nachzudenken, fängt sogar an zu beten. Ich sprach, verstoßen bin ich von deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinaufschauen zu deinem heiligen Tempel. Und hier können wir von Jona etwas lernen. Er wusste gar nicht, wo der Tempel ist. Er sagt, im Bauch des Fisches hast du ja keine Orientierung, wo du bist, aber er sagt, ich will aufschauen zu deinem Tempel. Er schaut zum Tempel Gottes, er hat den Herrn vor Augen, er wusste, Gott sieht mich hier auch in den Fisch. Auch in diesem Fisch bin ich nicht verloren. Vielleicht hat er gesagt, Herr, ich bin voller Ärger und voller Neid. Es ist wieder alles schief gegangen. Ich wollte nicht predigen, ich wollte fliehen. Herr, vergib mir, er ist zu ihm gekommen. Tu es auch von Jona, tu es wie Jona. Bekenne dem Herrn das, was dich quält. Bekenne ihn alle Bitterkeit, alle Neid, allen Stolz. Alle Selbstverliebtheit. Herr, jetzt wurde wieder der andere bevorzugt. Ich muss wieder die Drecksarbeit machen. Ich kämpfe mit Dingen schon seit Jahren. Ich komme nicht drüber hinweg. Herr, jetzt will ich dir vertrauen. bitte hilf mir, du wirst mit mir fertig, du wirst mit meinen Geschwistern fertig, mit meinen Kindern fertig, ich will dir vertrauen. Und dann heißt es hier, ich dachte, ich bin verstoßen, ja? Verstoßen bin ich aus deinen Augen, also eigentlich verstoßen. Aber dennoch weiß er, ich bin angenommen. Und das, da gibt es ein Lied, da heißt es, wenn ich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich zum Ziel auch durch die Nacht her. Ich denke, du bist so weit weg, ich denke, ich bin verstoßen, aber du bist für mich gestorben, du kannst mich nicht lassen. Ich halte an dir, hilf mir, rette mich, leite mich, führe mich, du führst mich zum Ziel auch durch die Nacht. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Theater und einer Klinik? In einem Theater wollen sich alle präsentieren und jeder zeigt sich von seinen Stärken und wie toll er ist und wie toll er schauspielern kann. In einer Klinik kommen Leute, die krank sind und einen Arzt brauchen, sich gegenseitig helfen. Sind wir als Gemeinde Theater oder sind wir Klinik? Sind wir hier jetzt alle, weil wir krank sind und sitzen in der Sprechstunde vom Herrn Jesus und sagen, Herr Jesus, ja, ich habe da ein Problem mit Stolz, mit meinen Augen. Ich gucke Filme, die ich gar nicht gucken will. Ich war schon wieder sauer, ich habe schon wieder mein Lieben wehgetan. Hilf mir, komme ich so wie ein Arzt in die Sprechstunde, in den Gottesdienst oder komme ich wieder in ein Theater und will mich präsentieren? Was ist eigentlich Gemeinde? Vers 8. Als meine Seele in mir verschmachtete, erinnerte ich mich an den Herrn und zu dir kam mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Als meine Seele verschmachtete, endlich. Endlich, Jonah, bist du so weit, dass du mal anfängst zu beten. Aber deine Seele muss eben erst verschmachten, bevor du dahin kommst. Endlich mal zu beten. Und jetzt verstehen wir, warum Dinge in unserem Leben zerbrechen müssen. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum wir Rückschläge brauchen, warum wir Demütigung brauchen, warum nicht alles geht, so wie wir es uns vorstellen. Eine volle Ehre, die Frucht bringt, wächst mit erhobenem Kopf oder mit gesenktem Kopf? Mit einem gesenkten Kopf. Eine volle Ehre wächst mit gesenktem Kopf. Wenn wir voll sind im Glauben, wenn wir wirklich Frucht bringen, ein Gläubiger, der wächst mit gesenktem Kopf. Spurgeon hat in einer Predigt dann dreimal gesagt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Der Kritiker hat dann gesagt, Herr Spurgeon, wir sind hinreichend über Ihre Armut informiert. Er ist mit gesenktem Kopf gewachsen. Auch Hudson Taylor kannst du Whitfield nehmen, alle großen Männer im Reich Gottes. Luther ist gestorben, auf seinem Zettel war, auf seinem Nachttisch war ein Zettel, wir sind Bettler, das ist wahr. Ich bin nichts. Was bin ich, was mich betrifft, ein Abgrund voller Sünde. Ich bin nichts. Aber ich habe einen Herrn, der etwas gebraucht, was nichts ist. Ich habe einen Herrn, der gerade die Schwachen von der Welt erwählt hat. Der erwählt hat, was nichts ist, um sich zu verherrlichen. Und es geht nicht um meine Ehre, es geht um seine Ehre. Im Psalm 119, Vers 67 heißt es, ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Vielleicht hat der Jonah das jetzt hier auch mal kapiert. Als meine Seele verschmachtete, fing ich an zu beten. Wir brauchen Zeiten, wo unsere Seele verschmachtet, damit wir wieder anfangen, von uns wegzuschauen, zu Gott zu schauen, Gott zu suchen. Ja, ich kenne einen gläubigen Arzt, der hat in seinem Wartezimmer ein Gewicht zu hängen, da heißt es, wo Menschenwege enden, fängt Gottes Weg erst an, der alle Wege wenden und Welten lenken kann. Wo Menschenmacht entschwindet, erst Gottes Macht beginnt, der seine Kraft entbindet, wo unsere Kraft zerrinnt. Er kann sein Machtwort sprechen erst in der tiefsten Not, wenn alles zu zerbrechen und zu versinken droht. Erst wenn wir ganz verloren und arm und hilflos stehen, zu uns aus Gottes Toren die Engel Gottes gehen. Wie Nebel muss zerrinnen, was uns voll Trug umspinnt. Gott kann erst dort beginnen, wo wir am Ende sind. Und das zeigt uns die Natur auch. Ja, also der sturmgeschüttelte Baum hat nun mal tiefere Wurzeln. Diamanten werden unter Druck gebildet. Gold wird im Feuer geläutet. Und Augen, die nicht geweiht haben, können nicht glänzen. Das verstehen sogar Ungläubige. Ich musste jetzt vor unserer Belegschaft eine Rede halten, da habe ich auch zumindest jetzt die letzten Wahrheiten genannt und sich Leute dafür bei mir bedankt. Kapitel 2, Vers 9. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Ja, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Den richtigen Blick bewahren. Also ich lese auch gerne Nachrichten, das ist auch immer spannend, aber wie viel Zeit verbrauche ich mit Nachrichten lesen und wie viel nutzt es im Endeffekt? Und wie viel Zeit habe ich mit der Bibel? Ja, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Mit wie vielen Nichtigkeiten sind wir beschäftigt und haben aber keine Zeit, in der Gemeinde was zu machen? Weil ich mich mit 1000 Nichtigkeiten beschäftige. Ja, eine Stunde gesucht im Internet, um 2 Euro zu sparen. hat mal jemand gesagt, jeder Blick zum Handy, wenn wir dafür ein Gebet zum Himmel schicken würden, ein Stoßgebet, wären wir schon gute Beter. Nichtigkeit, mit wie viel Nichtigkeit kann uns der Teufel beschäftigen, die an sich harmlos sind, aber uns eben die Zeit rauben? Ich sage das eigentlich nicht, ich möchte eigentlich, dass wir alle hilflos werden. Der Hilflose sucht seine Hilfe bei Gott, dass wir alle mal sagen, Herr, ich bin wie verstoßen, aber ich schaue zu dir auf, als meine Seele verschmachtete, erinnerte ich mich an den Herrn und zu dir kam mein Gebet. Herr, ich bin hilflos, ich mache auch lauter Sachen, die blöd sind und verschwende meine Zeit, schenk mir doch deine Weisheit, schenk mir doch Gnade, Herr, ich brauche dich, ich habe mich nicht im Griff, aber ich brauche deine Gnade und ich brauche, dass du mich in den Griff nimmst, dass du mich in die Hand nimmst, dass ich von dir gehalten bin. Vers 10, ich werde dir opfern mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, will ich bezahlen, bei dem Herrn ist die Rettung kommt von dem Herrn. Und das ist was Schönes, es hat mal jemand gesagt, Gottesfurcht ist das Glück von Gott abhängig zu sein. Sag, Herr, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht, ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, dann nimm ich mit, meine Rettung ist bei Gott. Und jetzt im Kapitel 3, endlich macht der Jona das, was er soll, er geht nämlich nach Ninive. Also muss man sich vorstellen, der ist Prophet, der ist drei Tage im Bauch eines Wals, wahrscheinlich ein Wal, wird ausgespuckt, verätzt von der Magensäure, die ganze Haut ist wahrscheinlich so gelb, so ein bisschen ledern. Natürlich haben sie es auch alle gewusst, der Ruf ist ihm vorausgeeilt. Da kommt jetzt einer aus Israel, vom Wal ausgespuckt, der geht nach Ninive rein und sagt 40 Tage und 40 Nächte und Ninive wird untergehen. Und die Leute tun alle Buße. Die tun alle Buße. Staub, Asche, selbst der König legt Sacktuch an, selbst die Tiere sollen alle fasten und Buße tun. Ja, ja, ja. Die Tiere mussten alle Buße tun. Hier, wenn das dich mal interessiert, Elias, Vers 6. Und das Wort gelangte zum König von Ninive und er stand auf von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch, setzte sich in die Asche und ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner großen Ausrufe und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen nichts zu sich nehmen und sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen sich mit Sacktuch bedeckt sein und heftig zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und sein Unrecht, das in seinen Händen ist. Wer weiß, Gott könnte sich wenden und es sich gerollen lassen und umkehren von der Gutzeit des Zornes, dass wir nicht umkommen. Also auch die Hühner sollten Buße tun, hat der König gesagt, das kleine Vieh. Ja, also die waren wirklich ganz, 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 ganz ernst. Und die hatten auch wirklich einen Grund dazu, aber sie tun Buße. Man sieht auch, ein Diener Gottes muss von Gott berufen sein, mache dich auf und gehe. Sein Arbeitsumfeld sollte ihm von Gott zugewiesen sein und seine Botschaft muss ihm von Gott aufgetragen sein. Aber jetzt kommt eigentlich das Schlimmste für Jona. Der Albtraum wird wahr, Ninive bekehrt sich. Ja, man sollte denken, Jona freut sich jetzt und sagt, hurra, die Heiden haben sich bekehrt, die werden uns also nicht töten, die sind jetzt unsere Glaubensgeschwister, wir können mit denen Gemeinschaft haben, wäre ja alles wunderbar. Nein, Jona wird richtig sauer, er wird richtig böse, dass sie sich bekehren. Ja. Natürlich muss man sich auch mal in Jonas Position reinversetzen. Stellt euch vor, ihr seid ein Prophet. Euer Wort trifft ein, ihr sagt, Israel wird Gebiete erobern und die Gebiete werden erobert. Jetzt geht ihr in eine große Stadt und sagt 40 Tage und Ninive wird untergehen und es passiert? Buße. Ja, Buße. Und trifft sein Wort ein? Wird Ninive untergehen? Nee. Also ich prophezei was und es passiert nichts. War schon irgendwie blöd. Und das war eigentlich Jona. War das gar nicht recht, hat ihm nicht gefallen. Und natürlich wäre er in seiner Heimat in Israel ein gefeierter Prophet, wenn er gesagt hätte, ey Leute, ich war in Ninive, hab gesagt, 40 Tage, 40 Nächte, dann wird Ninive untergehen und dann müsst ihr euch mal vorstellen, den Schwefelregen von Sodom könnt ihr vergessen, war ein Klacks, da kam richtig, richtig das Gericht Gottes und dann ist ganz Ninive untergegangen und boah, da sage ich euch Leute, was da passiert wäre, boah, dann wäre der Jona der gefeierte Held gewesen. Alle Träume zerplatzt. Alles nicht wahr geworden. Nein, er war sauer und missmutig. Er war richtig böse. Ja, und jetzt sehen wir auch, wie das Menschenherz ist. Im Jeremia 17, Vers 9 heißt es, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und hier ist eben genau unser Problem. Wir tragen alle die alte Natur mit uns bis zum Ende. Wir können nie sagen, ich habe es geschafft. Ich kann immer nur sagen, Herr, du hast mich heute wieder bewahrt und morgen brauche ich wieder deine Bewahrung. Mir kann das alles nicht mehr passieren. Da ist Alarm. Ja, also es gibt Untersuchungen über Ehebruch und die meisten haben gesagt, mir kann das nie passieren. Wenn du das sagst, bist du Alarm. Alarm. Da wird es dir sicherlich passieren. Trotzig und verzagt, ja, das sehen wir bei Jona. Also wenn jemand sagt, die Bibel ist nicht wahr, dann sag, guck mal, Jeremia 17, Vers 9 steht, es ist dein Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen, es ist bei dir anders, trotzig und verzagt. Es ist bei jedem Menschen so, es ist die beste Diagnose des Menschen, trotzig und verzagt. Depression und Aggression, ganz dicht beieinander. Und das sehen wir hier im Buch Jona, Depression und Aggression, ganz dicht. Vers 2, wenn wir uns das mal lesen, Kapitel 4, Vers 2, jetzt sind wir endlich bei Kapitel 4. Ich lese mal Vers 1, es verdross Jona sehr und er wurde zornig. Er war richtig sauer, dass die alle Buße getan haben. Und er betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, war es nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Herr, habe ich dir doch gleich gesagt. Mensch Gott, hörst du mal auf mich gehört. Ich habe es gewusst, ich habe ganz genau gewusst. Deswegen wollte ich auch weggeben, ja, wenn die Buße tun, wirst du gnädig sein. Das will ich gar nicht. Deswegen wollte ich auch gehen. Das war völlig richtig, dass ich gehen wollte, weil ich genau wusste, dass du die verschonst. Und das will ich nämlich nicht. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht, Gott. Was macht er damit? Er tut Buße von seiner Buße. Im Kapitel 2 hat er Buße getan. Herr, ich war verstoßen von deinen Augen und jetzt bete ich wieder. Und ja, war ja alles falsch. Und jetzt im Kapitel 4, nö, das war eigentlich damals richtig gewesen. Herr, ich habe es doch gleich gewusst. Ich habe es gleich gesagt. Deswegen wollte ich fliehen. Im Gottesdienst tun wir Buße und im Alltag tun wir wieder Buße von unserer Buße. Wir kehren wieder zurück zu den alten Wegen. Ach, beten hat doch keinen Sinn. Man muss nicht immer alles so ernst nehmen. Ich schaffe das schon irgendwie. Na, ich habe auch Geschwister erlebt, die haben Dinge erkannt. Dann sind sie wieder zurück in ihre alten Denkmuster. Ich tue Buße von meiner Buße. Ja, du hast das doch mal erkannt. Ja, naja, ich will jetzt nicht mehr ganz so extrem sein. Ich tue Buße von meiner Buße. Zu Hause, ja, Gottesdienst, alles schön und gut. Hier ist die Realität, da geht das eben nicht so. Man kann eben nicht immer für alles dankbar sein. Man muss eben auch mal seinen Frust freien Lauf lassen. Man muss eben dieses und man muss mal eben jenes. Und ich bin eben so, weil ich so bin. War das, was du gelernt hast unter dem Wort Gottes, was dir der Herr gezeigt hat unter seinem Wort? Sicherlich nicht. Buße von meiner Buße. Also Entkehrung, könnte man auch sagen. Wir vergessen sehr schnell, dass uns vergeben wurde aus Gnade. Wir vergessen schnell, dass wir getragen sind. Wir werden wir gereizt, sehen nur uns selbst und werden unbarmherzig. Und hier sehen wir auch, erst kommt der Trotz, siehst du Gott, ich war recht. Und dann kommt die Depression, ich will sterben. Trotzig und verzagt Ding. Im Sprüche 18, Vers 19 heißt es, ein verletzter Bruder hält härter als eine feste Stadt und Zank hält härter als Riegel am Palast. Also eine feste Stadt ist schwer einzunehmen. Jerusalem wurde 3 Jahre belagert. Was ist schwerer einzunehmen als eine befestigte Stadt? Einen verletzten Bruder zu gewinnen. Wenn man sich verkriecht, wenn man sauer ist, bockig ist, in Selbstmitleid, einen dann dort rauszuholen. Also Gott hat damit super viel Arbeit mit dem Jonas. Werden wir noch sehen. Also was Gott da alles in die Wege leitet, um ihn da rauszuholen aus seinem Loch, aus seiner Blase. Ja, er sagt ja dann letztlich im Vers 3, und nun Herr, nimm doch meine Seele. Also im Vers 2 noch, ich habe aber recht gehabt, Gott, und ich wusste es von Anfang an. Und im Vers 3, jetzt Herr, nimm meine Seele von mir, es ist besser, als ich sterbe, als dass ich lebe. Ich will einfach nur noch sterben. Ich bin so am Ende, Herr, jetzt will ich nur noch sterben. Niemand versteht mich, auch du verstehst mich schon gar nicht, Gott, ich will jetzt sterben. Ja, ich will einfach nur weg. Dann betet er, Herr, kannst du mich nicht wegnehmen, ich will sterben. Kennen wir das? Ich will weg, wäre ich mal in einer anderen Wohnung, wäre ich mal in einer anderen Gemeinde, aber dann würde ich aber durchstarten im Glauben, hätte ich mal eine andere Frau und Kinder, aber dann, wenn ich auch so gehorsam und Kinder, aber dann würde ich, boah, dann wäre ich aber richtig, ja. Ich will einfach nur noch weglaufen. Ich muss hierhin und dahin. Ich muss das wechseln und das wechseln. Du kannst wechseln, wie du willst. Was nimmst du überall mit hin? Dich selber, das ist der Punkt. Das ist genau der Haken. Ich nehme mich selber überall mit. Das ist etwas, was ich natürlich nicht sehen kann, weil ich blind bin für mich selber. Ja, und das können wir bei Jona lernen. Wenn wir uns selbst mit Leid verstricken, sind wir kindisch und dumm. Wir sind wirklich wie Tier. Ja? Im Psalm 73 heißt, da war ich wie ein Tier vor dir, ja, wo ich mich verglichen habe mit den Gottlosen. Nebukadnezar in seinem Stolz ist halt wie geworden, wie ein Tier musste Gras fressen. Also Ehepaare lassen sich scheiden wegen Nichtigkeiten, Kinder laufen weg von ihren Eltern, Arbeiter kündigen ihre Arbeit, ja, eine Familie redet manchmal einen ganzen Tag nicht miteinander, Saul verfolgt den gesalbten König, der Judas verrät den Messias, David wollte mal Unschuldige töten, wir machen uns Leid und Schmerzen wegen unseren Stolz. Und wir sind bereit für Stolz und Selbstmitleid alles zu zerstören, was mühevoll aufgebaut war. Ja, also ihr beide wollt jetzt heiraten, freue ich mich sehr. Ich habe mal, ein Bruder hat mal gesagt, kennt ihr das? Wenn man ist verheiratet, man liegt Rücken an Rücken und ist Milliarden von Kilometern voneinander entfernt. Und man schafft es nicht mit, also wenn dann zu mir jemand sagen würde, Carsten, steh auf, mache Marathon, kein Problem, würde ich sofort machen. Carsten, dreh dich um und sag, mein Schatz, es tut mir leid, dass ich heute dein Essen kritisiert habe, kriege ich einfach nicht hin. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Alles würde ich tun, bloß das nicht. Kennt ihr das? Man liegt Rücken an Rücken, ist Milliarden von Kilometern entfernt. Wenn du es nicht kennst, schnall dich an, du wirst es erleben. Was du aber auch erleben wirst, ist, ich kann nicht, Herr, hilf mir. Befreie mich von meinem Selbstmitleid, erlöse mich. Hilf mir, ich brauche jetzt gerade, ich schaffe es nicht, Herr. Das ist was, was ich euch auch wünsche, dass ihr in solchen Situationen erfahrt, Gott kann, Herr, ich kann nicht. Ich kann mich nicht mit meinen Haaren aus dem Sumpf ziehen, du kannst. Hilf mir und schenk mir jetzt irgendwie Gnade, dass ich es irgendwie schaffe, einen Schritt zu gehen, ein Wort zu sprechen. Das werden wir hier noch sehen, wie weise das der Herr macht. Der Herr macht das nämlich ganz wunderbar. Wie macht denn das jetzt Gott? Ja, ich würde, wenn ich jetzt dabei wäre, den Jona so sehen würde in seiner Kummerhöhle, würde ich sagen, ey Jona, du mit deinem Trotz, das ist so ekelhaft, schau dich mal an, wer bist du eigentlich? Du wirst gläubig sein, bist so stolz und so von dir überzeugt, ja, überhaupt, ja, Kapitel 4, Vers 2. Herr, wir gucken mal jetzt, wie oft in Vers 2 das Ich vorkommt. Ach Herr, war es nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war, darum bin ich nach Ninive gefahren, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn. Also ich bin noch fünfmal Ich gekommen in einem Vers. Und das war das Problem, es ist das eigene Ich. Das Ich, Jona, du mit deinem Ich. Ey, schau dich doch mal an. Hör doch mal auf damit. Hätte ich wahrscheinlich gemacht. Am besten in den links, in den rechts. Und so, Jona, jetzt mach mal endlich auf. Gott macht das ein bisschen anders. Und wir können von Gott hier sehr, sehr viel lernen. Die Bibel ist voll mit Seelsorge. Vers 4. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du so zornig bist? Also wie gehe ich um, jetzt sind wir beim wichtigen Thema, wie gehe ich um mit den Sünden meiner Lieben, wenn in der Familie nichts mehr funktioniert? Soll ich es einfach ignorieren, totschweigen und dann Teppich kehren und so tun, als ob nichts ist? Nein, falsch. Das ist unwahrhaftig. Soll ich also anklagen und sagen, wie böse der andere ist? Nee, ich soll ja in der Liebe bleiben. Also ich soll die Wahrheit sagen und ich soll in der Liebe bleiben. Kann mir auch jemand sagen, geh mal auf Messerschneide, balancier da mal lang und sieh mal zu, dass du weder rechts noch links fährst. Es ist wirklich super schwierig und hier merken wir schon, wir brauchen den Herrn. Das sind Dinge, wo man sehr sensibel sein muss und was mache ich? Und jeder von uns kommt in solche Situationen und Gott stellt jeden in solche Situationen, damit wir genau das lernen, Herr, ich brauche dich. So, und jetzt, was macht Gott? Er stellt einfach Fragen. Stell deinen Lieben Fragen, wenn sie sich in die Kummerhöhle verkriechen, wenn die Bitterkeit Raum gewinnt. Meine Frau fragt mich manchmal, Carsten, denkst du, dass das jetzt richtig so ist? Carsten, sollen wir heute so gemeinsam einschlafen und morgen so aufwachen? Ja, dir allein die Ehre haben wir gesungen. So, denkst du, dass das jetzt zur Ehre Gottes dient? Wirst du das später mal deinen Kindern erzählen? Sind das die Dinge, die du deinen Kindern erzählen wirst, die du predigen wirst? Stell dir doch Fragen. Fang an, Fragen zu stellen. Ja, ist auch eine Lehre, der Mann ist Gottes Abglanz, ein Bild auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist auf uns zuerst zugegangen. Der Mann hat eigentlich die Pflicht, auf seine Frau zuerst zuzugehen. Jetzt bin ich da auch nicht immer das Vorbild, aber Gott schenkt uns da doch immer wieder Gnade. Und das sind doch die Dinge, die uns helfen. Herr, hilf mir in meiner Verdorbenheit. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, nicht mal einen Schritt auf meine Frau zu. Wo du wirst gehen und stehen, nehme ich mit. Herr, nimm mich jetzt mit und hilf mir mal, was zu sagen und zuzugehen, dass es nicht so bleibt. Vers 5. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Und er saß drunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Also Jona macht sich eine Hütte und denkt jetzt nach über Gottes Gnade, die er erfahren hat. Und nein, leider nicht. Er setzt sich in die Hütte und wartet auf den Schwefelregen. Und jetzt kommt Vers 6. Und der Herr bestellte einen Wunderbaum oder Rizinusstaud und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über sein Haupt werde, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Also Gott macht eine Therapie, Gott gibt erstmal eine Rizinusstaude. Und der Jona freut sich wie ein Kind. Also er hat sich mehr über die Rizinusstaude gefreut, wahrscheinlich als über Gottes Gnade, dass er wieder ausgespien ist. Also die Rizinusstaude, die war sein Ein und Alles. Jona freute sich über den Rizinusbaum mit großer Freude. Also es ist Rizinusstaude, Rizinusstaude. Also wenn er gekonnt hat, hat er die Rizinusstaude angebetet. Hat er wahrscheinlich nicht, aber der hat sich riesig darüber gefreut. Und das ist auch was, was wir von Gott lernen können. Wenn jemand üble Laune hat, versuche ihn erstmal zu erfreuen. Schreib mal eine nette Nachricht, sing ein schönes Lied, koche was Leckeres, schenk einen Strauß Blumen. Es kann helfen. Es wird nicht die Ursache beseitigen. Das sehen wir auch bei Jona. Es hat nicht das eigentliche Problem beseitigt, auf keinen Fall. Aber der Jona ist erstmal runtergekommen und war wieder ein bisschen zugänglich. David hat auch mal ein bisschen Harfe gespielt für Saul. Also guck mal, was du machen kannst, um jemanden da ein bisschen wieder runterzuholen. Das ist erstmal gut. Aber wisse, das ist nicht die letzte Lösung, auf keinen Fall. Und jetzt sehen wir noch Vers 7. Am nächsten Tag, beim Aufgang der Morgenröte, bestellte Gott einen Wurm. Und dieser stach die Rizinusstaude, sodass er verdorrte. Also, Gott will an die Ursache der üblen Laune und nimmt jetzt einfach mal diese Rizinusstaude, über die er sich so sehr gefreut hat, nimmt er wieder weg. Und was kommt dann? Ah ja, und noch obendrauf, und es geschah, als die Sonne unterging, bestellte Gott einen schwülen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er ermattet niedersank und er bat, dass er sterben dürfe und sprach, es ist besser, dass ich stirbe, als dass ich lebe. So, jetzt ist der Rizinusbaum wieder weg, der vorher gar nicht da war, und jetzt kommt wieder der alte Jona zum Tragen. Es ist doch besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ich, es geht ihm nur um sein Ich. Es geht gar nicht darum, Herr, hast du überhaupt noch Auftrag für mich? Nur um mein Ich, um meine Befindlichkeiten, meine Launen, wie ich mich gerade empfinde. Das Ich. Und da hat mal der Bodeschwinger hat gesagt, die Liebe, die ihres Gegenstandes immer müde wird, die nie von etwas befriedigt wird und unaufhörlich nach etwas anderem und Neuem sucht, ist die Liebe zu uns selbst. Sie ist die Wurzel aller Traurigkeit und Rastlosigkeit, aller Unruhe, allen Elends und Unglücks. Zum Schluss ist sie die Hölle. Unser Ich. Und der bekommt wieder seine Launen, der Jona. Und den Jona, das, also alles, was ich jetzt über Jona sage, sehe ich auch in mir selbst. Also ich will jetzt nicht, dass jemand denkt hier, das ist der Jona. Das sind wir. Wir, die Gläubigen, sind genau dieser Jona. Und Gott schickt uns immer wieder Dinge in den Weg, wo sich zeigt, welche Launen wir eigentlich haben. Ja, sei es der schwierige Nachbar, der verkorkste Bruder, die komische Schwester. Gott schickt uns Menschen über den Weg, durch die er uns erziehen will. Es ist vielleicht die Ecken und Kanten des Ehepartners, durch die mir Gott Geduld beibringen will, wo mir Gott zeigt, guck mal, wie ich dich trage, wie trägst du denn die anderen? Liebe ist eben nicht Sympathie, Liebe ist auch die zu tragen, die mir schwer sind. Und der Jona wünscht sich jetzt den Tod. Lass mich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, niemand versteht mich, ich bin der Unverstandene überhaupt. Und dann hat jemand gesagt, der Unverstandene ist oft unverständig. Der sich unverstanden fühlt, ist oft unverständig. Und es ist so, in unserem Selbstmitleid fühlen wir uns unverstanden. Unser Problem ist aber unser Selbstmitleid. Und jetzt sehen wir wieder der Herr. Der Herr ist wirklich sehr weise und sehr gnädig in Vers 9. Also ich hätte Jona schon geschüttelt. Gott sagt im Vers 9, und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zürnst? Gott stellt wieder eine Frage. Lerne es sanft, die richtigen Fragen zu stellen. Jona, ist das richtig? Ist es recht? Jona gibt eine sehr krasse Antwort. Er sagt, mit Recht. Ich habe Recht, Gott. Natürlich habe ich Recht. Ich zürne bis zum Tod. Ich könnte jetzt sterben. Du hast mir den Rizinusbaum weggenommen. Jetzt will ich sterben. Das ist völlig, völlig kindisch. Also völlig wegen Rizinusstaude. Wenn Gott den Rizinusbaum wegnimmt, habe ich das Recht zu sterben? Aber wir sind nicht besser. Ja, wir streiten uns über ein Brötchen und reden ganz Tag nicht mehr wegen Brötchen. Also Sonntagfrüh muss man immer besonders aufpassen, wie gehen wir zum Gottesdienst, da immer sehr sensibel sein. Und oft muss man sich dann nochmal entschuldigen und sagen, tut mir leid, um in Frieden in den Gottesdienst zu gehen. Wir sind auch alle sehr, sehr angegriffen. Jona sagt, natürlich, ich habe recht. Und dann überlegt man sich Argumente, warum ich in Recht bin. Mir fallen noch tausend Argumente ein, warum ich gerade im Recht bin. Und Jona war auch im Recht, nach seiner Meinung. Ja, der Jona sagt, ich muss 1000 Kilometer fahren, ich muss in eine fremde Stadt gehen, muss mich vom Wal ausspucken lassen und Gott nimmt mir meinen Rizinus. Das geht, kann doch noch nicht machen, geht doch nicht. Von Natur aus sind wir immer im Recht. Haben 1000 Argumente, aber sind blind für uns selbst. Wegen einem Rizinus wollte Jona sein eigenes Leben zerstören und wegen Kleinigkeiten können wir einander zerstören, können Herzen brechen, uns trennen und sauer anschauen, wegen Kleinigkeiten. Wir sind nicht besser. Und deswegen sagt die ganze Bibel, wir brauchen seine Gnade, wir brauchen, dass er uns hält, wir brauchen seine Liebe, wir können nur von ihm her leben. Ja, und vorhin haben wir gesungen, gib mir die richtigen Worte. Und Gott hatte die richtigen Worte. Und das wirklich ein Gebet, Herr, gib mir jetzt die richtigen Worte, hilf mir, dass ich jetzt ruhig bleibe und die richtigen Worte habe, so wie der Herr beim Jona. Also gewinn, die festigte Stadt gewinn, den Jona gewinn. So, Jona, jetzt schau dir mal Ninive an. Dich ärgert Ninive, nee, dich ärgert diese Rizinusstaude. Was kommt dann? Gott sagt, und der Herr sagt, du erbarmst dich über den Rizinus, den du nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der so in einer Nacht entstand und das so in einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich über Ninive, die große Stadt, nicht erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, ihre, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. So, Jona, sag mir eins, darf ich auch Mitleid haben? Erlaubst du mir, lieber Jona, dass ich Mitleid haben kann mit Ninive, die verbohrt sind, die gefangen sind in ihrer Sünde, die nicht wissen, was sie tun, die in sich selbst gebunden sind, die in ihrem Hass drin sind? Darf ich mich über die erbarmen, wenn sie jetzt Buße tun und mich anrufen? Jona, sag mir das doch, darf ich mich über die erbarmen? Über dich habe ich mich auch erbarmt, als du weggerannt bist in den Wald. Darf ich mich über die erbarmen? Darf ich Erbarmen haben? Darf ich die zur Umkehr führen? Sag mir das, Jona. Und damit endet das Buch Jona, mit dieser Frage. So, Jona, bist du wirklich mit Recht zornig über Ninive? Kannst du nicht verstehen, dass ich gnädig sein will? Und du, der du zornig bist auf deinen Ehepartner, auf deinen Nachbarn, kannst du verstehen, dass Gott sich über ihn erbarmen will? Kannst du verstehen, dass er auch gefangen ist in seiner Bitterkeit, in seinem Beleidigtsein, dass er auch mal in seiner Kummerhöhle sitzt, dass er keinen Retter hat? Kannst du das verstehen? Möchtest du ihn gewinnen? Möchtest du für ihn beten? Möchtest du sagen wie der Herr Jesus, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Es ist nicht recht, dass du zornig bist. Du hast kein Recht dazu. Und es ist schön. Und manchmal, und es ist auch falsch, jemanden in sein Selbstmitleid falsch zu trösten. Ja, also man, natürlich, wenn der Jona in seiner Kummerhöhle ist, dann zu sagen, Jona, jetzt fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Nein. Jona, ist es richtig, dass du zornig bist? Bitte fang an, über dein eigenes Leben nachzudenken. Fang an zu beten. Herr, zeige mir mein Herz. Gott tröste die Verzagten. Jona war nicht verzagt. Jona war trotzig und bockig. Das ist ein Riesenunterschied, ob jemand wirklich verzagt ist oder trotzig ist und bockig ist. Das Buch Jona ist ein Buch der Ermahnung und der Ermunterung. Du kannst vor Gott nicht weglaufen. Er holt dich ein. Und wenn du wegläufst, vermag er dich zu finden. Das ist eigentlich mein Wunsch und mein Gebet, dass Gott uns unsere Herzen zeigt, dass wir ihn brauchen, dass wir uns an ihn hängen, dass wir nicht stolz und selbstsicher werden, nicht so arrogant wie der Jona, was wir von Natur aus wahrscheinlich alle sind, dass Gott uns bewahrt und hält und dass Gott uns gebrauchen kann und uns immer wieder zurechtführt. Das ist eigentlich mein Wunsch und mein Gebet für uns alle. Wollen wir noch aufstehen und gemeinsam beten.